Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen Paul und ich über unsere Vorbereitung zum Bending Bars, an welchen Dingen wir selbst in unseren Lifts arbeiten, wie wir Wiedereinstiege nach Krankheit oder nach einer gewissen Zeit ohne Training mit unseren Trainees handhaben. Wir quatschen über die Worlds und über viele weitere Themen, wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
You are listening to the Power Performance Podcast with Kevin and Paul. Trust me, I'm aiming them and these are my balls.
Und damit herzlich willkommen im Power Performance Podcast.
Wir
sitzen wieder zusammen, haben ein paar Fragen bekommen von euch und gehen die heute mal ein bisschen durch. Vorab aber erstmal, Paul, wie ist die Lage bei dir? Wie geht's dir?
Ich bin platt. Sehr platt. Habe ich das mit dem Instruktor schon mal erzählt hier im Podcast? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ich bin mir eigentlich sicher.
Ja, dann vielleicht kurz für die, die es nicht wissen. Ich habe vom Bund Deutscher Radfahrer die Möglichkeit bekommen, die ja unheimlich geil ist, einen für deren Trainerclub einen Online-Kurs selber aufzubauen über Sportpsychologie für TrainerInnen. Das habe ich mit Julia zusammen gemacht, Julia Air von White Line Performance zusammen gemacht. Habe ich einiges an den Modulen abgegeben, wir haben einiges an Modulen zusammen gemacht. Und das hat, also die Deadline war jetzt am Freitag und das hat halt, wie immer natürlich bei so Projekten am Ende, einiges an Crunch-Time gegeben. Es war sehr zäh auch, aber es war schon, sag ich mal, für mich auch sehr lehrreich und sehr heftig, sich mal insgesamt mit einer solchen Bandbreite an sportpsychologischen Themen gleichzeitig fassen zu müssen. Weil üblicherweise hast du halt immer so quasi 2, 3, 4, 5 Themen vielleicht, die du gerade so präsent im Vordergrund deiner Wahrnehmung hast in so einem sehr speziellen Fachbereich. Und das waren halt jetzt 14 Module mit größtenteils komplett unterschiedlichen Themen, die schon teilweise ein bisschen aufeinander aufgebaut haben, aber es war sehr, sehr zeitintensiv. Es hat mega viel Spaß gemacht, das alles auch vorzubereiten, also auszuarbeiten, aufzunehmen, hochzustellen. Aber ich bin sehr froh, dass es auch jetzt erstmal vorbei ist, dass da erstmal Ruhe ist. Also Training war heute überraschend gut, ich habe gerade erzählt, meine Eltern waren ja am Freitag, Samstag und bis heute Morgen da, gestern weit über 20.000 Schritte gelatscht und ich habe es geschafft, mein Körpergewicht trotzdem zu halten über die Tage, und das Training heute war überraschend positiv, was schön war, weil es die letzte Hebeeinheit von dem Block vor dem Urlaub war. Und also so körperlich bin ich komplett durch. Vom Kopf her geht es noch einigermaßen. Ich fühle mich so ein bisschen träge, so, ne, wenn man durch Schlamm versucht zu sprinten. Mhm. Aber vom Training her, es ist so weit, dass meine Knie jetzt auch so ein bisschen schmerzen, wenn ich vom Stuhl aufstehe. Okay. Der Punkt im Block ist erreicht. Ne?
Okay, wird Zeit für Deload in die Richtung, sage ich
mal. Ja, eine Beugeeinheit habe ich noch, bevor es in den Block geht.
Okay, eine hast du.
Eine habe ich noch, aber das ist die entspannte Wettkampfbeuge am Mittwoch wahrscheinlich.
Okay.
Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir, ich habe ja schon vorher schon ein bisschen gequatscht. Meine Mom hat gestern Geburtstag gehabt, bisschen länger in der Heimat gewesen. Ich bin ja auch ein Idiot, ich bin hingefahren und zurückgefahren an einem Tag. Das brauche ich ja immer so ein bisschen, weil Greifswald ja auch immer. haben wir ja schon ausführlich drüber geredet, auch oft, ne? Weil Greifswald ja einfach super weit weg ist von allem. Aber schönen Abend gehabt, merke ich heute noch so ein bisschen. Hündin geht's heute nicht ganz so gut, aber soweit alles gut. Und Training läuft auch ganz gut. Ich glaube, das können wir so ein bisschen als Übergang nutzen für die Frage, die wir nämlich auch bekommen haben. Ich sehe gerade, du
tippst noch eine. Ich habe gerade noch eine Frage hinzugefügt, aber wir können gerne erst Frage 2 machen.
Okay, alright. Genau, wir wurden nämlich gefragt, so wie unsere Prep läuft zum Bending Bars. Ich glaube, wie viele Wochen sind wir out? Ich habe es gerade gar nicht am Zettel. 5?
Nee,
4
mehr,
fünf?
Oder?
5? Nicht?
Ja?
6?
So wenige? 6
kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Und wie unser...
Keine Angst, so 4 Wochen.
2 Wochen out?
Ich bin jetzt erstmal 8 Tage im Urlaub. Ich kann nicht 3, 4 Wochen out sein. Nee, ich glaube dann...
5 Wochen.
1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6.
5 Wochen haben wir.
Inklusive Wettkampfwoche.
Echt? 1, 2, 3, 4. Ah, ja, stimmt.
6 Wochen.
Okay, gut. Ist noch Zeit. Okay, sorry. so sorry. Vielleicht erstmal an dich übergeben. Du hast jetzt schon gesagt, heutige Hebeeinheit, vor allem unter den Umständen, ziemlich gut. Was hast du gemacht und wie läuft die Prep insgesamt?
Ja, heute habe ich, da habe ich auch schon mit Lisa Hanke drüber gesprochen. Rückfrage an dich, pass auf. So, Kontext ist ja, ich habe schon mal 2,55 gezogen, conventional. Aber einer Deadlift Bar. Ja, muss man sagen, einer Deadlift Bar. Und jetzt habe ich heute, und ich habe halt, die 2,55 habe ich gezogen, als ich so, ich glaube, in den Backoffs habe ich so damals Sechser gemacht, mit so 195 bis 200, ich glaube, der beste Sechser waren mal 205 oder 7, irgendwie so mal 7 oder so. Mhm. Und jetzt habe ich heute 2,30 für ein Double gezogen. Ist das ein PR? Wenn ich 2,30 für ein Double ziehe, obwohl ich auch schon mal an der Deadlift Bar 2,55 für ein Single gezogen habe.
Schon. Aber es, also, ich verstehe. Ich verstehe das Problem. Aber ja, also das
so. Eigentlich schon, aber so richtig danach anfühlen tut es sich nicht.
Ne? Tut sich nicht, ne?
Aber ja, also das habe ich heute gemacht. Ich habe auch nochmal, was waren es, pausierte Dreier mit Safety Bar gebeugt mit 160. Was plus 40 Kilo Steigerungen zur ersten Blockwoche waren insgesamt jetzt. Ja, und Bank geht halt absurd doll ab aktuell. Ne, jetzt habe ich heute, also der Tag 4 ist ja bei mir der Pseudo-SBD-Day mit einem leichten 4x2-3-Count-Bench. Und ich habe den Block generell angefangen mit einem Single, mit einem Comp-Single mit 120. Mhm. Und habe heute ein 3-Count-Double mit 120 gemacht. Nice. Also das scheint gut zu funktionieren und insgesamt, also bisher insgesamt halt mega nice, einfach ich merke, so kontinuierlich trainieren ohne Trainingsunterbrechungen mit steigendem Körpergewicht ist ein absoluter Cheatcode. Also ja. das erste Mal seit meine Nasen-OP war im November letztes Jahr, wie seitdem hatte ich ja immer nur so 3 Wochen Training am Stück, bevor dann wieder die nächste Unterbrechung kam oder ich war krank oder sonst irgendein Scheiß. Und jetzt halt wirklich diese 5 Wochen plus, ich glaube, davor waren auch, also davor hatte ich nur eine kurze Woche, konnte davor auch 4 Wochen am Stück trainieren und es ist, ich fühle mich so geil einfach im Training, es ist so heftig. Alles fühlt sich gut an, es macht mega viel Spaß, ich komme auch so mit den kleinen Wehwehchen und Zickereien super gut klar, ich gehe mit super viel Selbstvertrauen an die einzelnen Sachen ran. Ja, technisch habe ich auch nochmal wirklich einen Weltenunterschied bei allen 3 Übungen gemerkt, in den Dingen, die ich mache. Und es bockt halt auch einfach wieder so super krass. Ne? Das ist so das Nice. Das Umfeld auch im Verein ist mega gut. Ne? Also da Empfehlung geht raus, falls irgendjemand dabei ist, der oder die im Umland von Kassel trainiert und noch nicht bei uns trainiert im Herkules. Der sollte mal vorbeikommen. Es ist mega nice. Läuft prima, könnte nicht besser laufen. Jetzt kommt halt der Urlaub mit 8 Tagen, da werden wir hier und da so ein bisschen pumpen einfach, denke ich. So ein Pseudo-Deload-mäßig. Und dann habe ich halt noch 4,5 Wochen oder was das sind. Das sollte gehen. Vielleicht mache ich überlege mir, also ich habe noch nicht final entschieden, wie ich das dann mache. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich dann nicht doch mal wieder so einen Block mit 2 SPD-Tagen mache, weil den habe ich ja letztes Mal ziemlich genau 4 Wochen durchgehalten. Das würde eigentlich genau passen.
Ja,
muss man schon so sagen.
Ja, genau.
Also wenn deine Rückenstrecker so belastet sind, dass du im Hebe-Warm-up nur noch Singles ziehst und auch wirklich so, also so 70, 120, 170, 220, 250, fertig, so habe ich jeweils für Singles. Dann ist schon der Punkt erreicht, wo die Belastbarkeit vielleicht nicht mehr die beste ist.
Ja,
aber läuft geil. Ich habe Bock auf die Vorbereitung. Ich habe Bock auch mal ordentlich was, ein bisschen was rauszuhauen, sofern alles gut läuft offensichtlich. Also ich mache mir da auch keinen Stress jetzt, was die tatsächlichen Endergebnisse angeht. Ich freue mich aufs Kommentieren im Livestream mit dir. Das wird lustig. Mhm. Ich werde meine Tröte mitbringen. Das habe ich im Podcast noch gar nicht. Eigentlich, mein Bruder hört den Podcast ja, deswegen muss ich das jetzt eigentlich mal machen. Mein Bruder ist ein absolutes Genie. Ja? Also wirklich einer der geilsten, praktischsten Menschen, den man kennen kann überhaupt, der auch noch richtig geile Pizza macht. Und der hat, als ich auf der Bezirksmeisterschaft in Aachen war, ich mache ja immer so, oder habe ich früher häufig gemacht, dass ich das Thomas the Tank Meme mitgepostet habe, wenn Leute PRs gemacht haben, ne, oder die Züge. Mhm. Und dann hat er mir eine Zugpfeife 3D gedruckt. noch am Abend vor der BM, weil ich am Abend vorher angereist war, so, willst du das haben? Ich so, natürlich will ich das haben.
Richtig geil.
Was ist eine Frage? Und die klingt so. Und das werde ich auch definitiv 100% im Livestream mit dabei haben.
Nice.
Man muss überraschend viel Luft da reinballern, dass tatsächlich auch der Ton so rauskommt, aber funktioniert prima. Also ja, ich hab Bock. Wie ist es bei dir?
Also ich bin hin und weg von der Pfeife erstmal, also von der Tröte. Das ist ja richtig geil. Bin mal gespannt, wie häufig die zum Einsatz kommt. Ich vermute doch recht häufig dann.
Da sind wir doch wohl offen, oder?
Ja, safe, ne? Muss sich auch lohnen dann. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ja. ich dann ein bisschen erzähle. So wie ich das jetzt verstehe, also erstmal Training kommt gut zusammen, nenne ich es jetzt einfach mal. Hast Bock auf den Wettkampf? Hat sich irgendwas geändert, was den Blick auf den Wettkampf angeht, oder eigentlich wenig? Wir haben ja die letzten Male so ein bisschen drüber geredet, dass eigentlich keine richtigen Leistungsziele unbedingt da sind, sage ich mal. Das ist immer noch
keine so. Ergebnisziele.
Ergebnisziele, genau, das habe ich gerade gesagt. Das ist immer noch der Fall.
Ja. Also so die Zahlen, die ich damals circa prognostiziert habe, die sind jetzt Stück für Stück realistischer geworden, denke ich. Mit Ausnahme des Hebens tatsächlich. Also das lief jetzt von den drei Lifts am mäßigsten. Also schon gut, aber nicht so krass, wie ich es erwartet hätte mit dem kontinuierlichen Training. Da werde ich mal gucken, was ich da noch ein bisschen umstelle. Aber sonst so, nö. Ich habe einfach Bock, ich will da sein, wir ein bisschen Spaß haben. Wir so mein Ding da auf der Plattform durchziehen. Mal gucken, was bei rumkommt.
Ja. Wird nice. Du bist ja Sonntag Nachmittag, ne? Ich glaube, wir kommen erst danach, bist du dran.
Genau, ja. Du doch auch, oder?
Nee, ich bin Samstag früh um 9 Uhr dran oder so. Bin ich mal gespannt, wie das wird.
Und dann judgst du nicht bei mir in der Gruppe. Schande über dein Haupt.
Oder? Also ist ja nicht so, als wollte ich das nicht. So, würde ich schon ganz gerne machen.
Ja gut, aber judging, ne, wenn du beim Bending Boys judgst, dann musst du auch damit rechnen, dass die Schläge angedroht werden.
Okay, anderes Thema. Bin gespannt, wie das dann so wird, um 9 Uhr für mich da zu performen. Das Schöne ist ja, wir gehen ja in der Regel relativ früh auch trainieren, also es ist schon immer vormittags. Ich denke mal nicht, dass das jetzt, selbst wenn, ist mir das halt auch egal. Wird schon ganz nice. Ich hoffe, es sind wenigstens ein paar Leute noch da früh in der Früh da. Das ist also das Einzige, was ich denke. Mhm. Samstag früh, erste
Gruppe. Ich werde nicht da sein. Ich werde auf keinen Fall da sein.
Das ist schon mal gut zu wissen. ansonsten Prep, um da mal kurz ein bisschen drauf zu sprechen zu kommen. Läuft fantastisch, kann mich wirklich nicht also beschweren, sowieso nicht. Es läuft richtig gut. Ich habe jetzt noch von dem Blog, in dem ich gerade stecke, weil wir uns dafür entschieden haben, wir nehmen den Bending Bars halt einfach so mit aus dem Training eher. Ne? Es wird nichts, wo krasser Peak oder sowas stattfindet. Es wird jetzt so sein, ich bin Woche 2 vom Blog, genau. Ich habe noch 2 Blockwochen vor mir, dann gibt's einen Deload und dann ist es so, dass der Wettkampf in die Woche 3 dann fällt vom nächsten Block von mir und das war's. Mhm. So, da ist jetzt kein in Anführungsstrichen klassisches Peaking vielleicht eher. Training läuft richtig gut. Was hab ich bisher gemacht? Also ich habe diese Woche mit echt komischen Umständen 2 Zehen sehr schön schnell gebeugt. Ich habe gestern 127,5 Bank so at 5 gedrückt. Bin ich mal gespannt. No. Ja, und Heben ist so ein bisschen, weiß ich noch nicht. Also weiß ich wirklich noch nicht, wo ich da im Endeffekt landen werde. Fühlt sich sehr inkonsistent auch an aktuell. Bin mit Position nicht ganz so zufrieden. Ich habe mir auch die Hand schön aufgerissen, deswegen war das auch ein bisschen dem, also doof. Danke dir. Weil es mir einfach so ein bisschen Fokus geraubt hat. Ne? Viel Aufmerksamkeit einfach auf den Griff, das ist ja immer so ein bisschen.
Ja, klar.
Aber ich sag mal,
ich habe jetzt alles. Sorry, darf ich einmal ganz kurz eingreifen? Ich fühle mich echt ein bisschen blöd. Ich habe auch die ganze Zeit, den ganzen Block lang, dachte ich mir, Alter, meine Hände verrecken so derartig jedes Mal, wenn ich gehoben habe. Weil ich halt mit einer Ohio Power Bar gezogen habe, auch die ganze Zeit mit einer hier, wie Back Sink ist der Standard, ne? Also die günstigste Version. Und die ist ja wie ein Käsehobel, ne? Und jetzt habe ich heute einfach mal mit der Stainless Steel Ohio Power Bar gezogen und es ist so viel angenehmer.
Ja, nice.
Es ist so viel angenehmer. Also ich glaube, wenn, weißt du, so Top-Set Single könnte man easy mit der Ohio Powerbar ziehen, aber dann auf Raps mit der, oh nee, finde ich ganz unangenehm.
Fühle ich sehr. Als ich 2019 nach Greifswald gezogen bin, da hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein oder zwei Eleiko Performance Bars. So heißen die, glaube ich, ne? Das heißt, ja, genau, sorry. Aber ich wusste nicht, ob ich die nutze.
Training Bars?
Ah,
ist ja egal. Scheiße. Also ja, nicht die, du meinst genau, nicht die Wettkampfhantel, sondern die günstigere Variante, die eben nicht.
Ich meine die Wettkampfhantel, doch, ich meine die Wettkampfhantel.
Achso, doch, okay, ja.
Ich meine die Wettkampf. Ja. Doch, genau. Okay. Aber ich wusste nicht, ob ich die nutzen darf, weil ich, keine Ahnung, ne, bin erst hingezogen, habe gedacht, das ist dann für die Leute, die dann zu länger trainieren, so wie ich bin. Und dann habe ich halt, wir haben noch Texas Power, Texas Power Bars haben wir noch.
Haben wir auch eine, ja.
Und mit denen habe ich halt die ganze Zeit trainiert. Mit denen habe ich die ganze Zeit gehookt, auf Raps gehookt. Und die sind halt so scheiße scharf, ne? Die haben mir alles weggehauen. Also unsere sind so scharf und dass das Eisen dir dann auch in der Hand, in der Haut bleibt. Oh. Also ich habe dann auch richtig, ja, so wie Splitter ganze Zeit, tagelang gehabt. Und ich aber so, ja. Und ich habe aber, ich glaube, drei Blöcke dann weiter so gemacht, bis dann irgendwann so Sandrino auch meinte, ja, klar kannst du die benutzen, bist du doof oder was? Ja, bin ich. Guck dir meine Daumen an. Naja. Aber ja, Prep läuft gut. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht genau die Ahnung, was im Endeffekt zusammenkommt am Wettkampf. Ich habe nur so eine Ahnung. Es werden auf jeden Fall überall PRs, was will ich mehr. Und es wird ein schöner Wettkampf. Gucken wir mal, ne?
Ist ja schon
ganz nice. Wir haben auch in dem Zusammenhang die Frage bekommen, woran wir dann gerade in allen Lifts, also falls wir an was arbeiten, woran wir arbeiten in unseren Lifts. Vielleicht erstmal an dich übergeben.
Gut, bei der Beuge bin ich tatsächlich technisch so mit der Bewegung an sich super zufrieden, weil Tiefe passt genau richtig. Meine Beuge sieht von vorne immer pervers tief aus, also wirklich pervers tief aus, und dann siehst du sie von der Seite und denkst, okay, ist gerade so drin. aber das ist ja auch, war auch in der Vergangenheit nie ein Thema. So ich habe im Wettkampf in der Regel immer tiefer gebeugt. Tatsächlich auch nochmal unnötig tief, da muss ich eher aufpassen, dass ich bei derselben Tiefe bleibe. Was ich bei der Beuge so ein bisschen noch, woran ich noch zu feilen habe, ist tatsächlich die Beweglichkeit in der Schulter, links. Die scheint irgendwie eingeschränkt zu sein. Da hatte ich jetzt am Ende des Blocks ganz schön Schmerzen im Ellenbogen. Das war dann auch immer so dieses, gehst du halt die Hantel, es schießt volles Rohr in den Ellenbogen rein und mit den Sätzen wird es dann besser und dann merkst du es eigentlich fast nicht mehr. Also du merkst, dass da Druck drauf ist und merkst, dass es vereinzelt mal so ein bisschen reinschießt. Das ist dann eher so ein bisschen ein Faktor, der etwas nervt, aber da werde ich trotzdem weiter dran arbeiten. Bei der Bank bin ich auch zufrieden, da muss ich hin und wieder ein bisschen aufpassen, dass der Po drauf bleibt, weil ich ja mein Setup jetzt geändert habe, da muss ich noch so diese Regelmäßigkeit in der Fußposition finden, ist, denke ich, da das Hauptthema. Meine Ellbogen, also mein Oberarm schießt manchmal ein bisschen nach innen, wenn ich von der Brust wegdrücke, aber das ist jetzt eher für mich eher eine ästhetische Sache. Also da geht für mich kein großer Spannungsverlust einher oder sowas in die Richtung. Und Heben, ja, ein Griff werde ich nochmal spezifischer trainieren in der direkten Vorbereitung auch. Und einfach so, das ganz vereinzelt mal ein kleines bisschen weiche Knie im Lockout. Scheint sich aber jetzt ziemlich gut erledigt zu haben, indem ich halt einfach bewusst darauf achte, meine Knie durchzustrecken. So, manchmal ist es ja so einfach. Erstmal einfach versuchen, es richtig zu machen und dann meistens passt, oder meistens reicht das schon, ne?
Ja.
Wenn man sich da einfach einmal kurz anstrengt. Aber sonst, ich bin tatsächlich von auf der technischen Seite sehr zufrieden mit meinen Lifts aktuell.
Sind ja auch sehr schön. Das sehen ja auch sehr schön aus, muss man ja auch mal sagen. Deine Lifts sehen ja auch cool aus. Eine Frage, die ich noch habe, weil ich das nicht mehr ganz auf dem Zettel habe. Also du hast ja, glaube ich, es war ja Max-Out-Battle oder sowas, wo du im Hinblick auf Griff nicht den Lift bekommen hast, aber das war damals noch im Hook, ne?
Ja, das war noch Hook, ja.
Okay, hast du im Kreuzgriff auch Griffprobleme?
Ja, oben raus halt. Also gerade wenn es sehr, sehr intensiv ist. Mein Griff hat jetzt auch einfach länger gebraucht, dass er sich wieder an die höheren Lasten gewöhnt hat. Also auch am Anfang des Blocks so alles über 200 erstmal so für die ersten 2-3 Wochen ein bisschen schwierig. Die 230 heute waren eigentlich kein Thema, da habe ich die zweite Rap auch recht lang gehalten. Und da werde ich dann einfach ein bisschen an einem anderen Tag nochmal ein bisschen zusätzliches Griffkrafttraining machen. ein bisschen, also nee, ich mache das in der Regel mache ich das bei Griffkraft so, dass du irgendwie eine statische Übung hast, weil du statisch hältst, mhm. irgendwie so ein Rack-Pull oder Block-Pull oder irgendwie sowas, Lockout-Hold, irgendwas in der Richtung, und an dem anderen Tag machst du dann was Dynamisches, ja, irgendwie sowas wie einen Plate-Pinch, den du bewegst, oder so Landmine-Pickups, oder diese, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, irgendwann diese Finger-Curls mit der Kurzhantel, ne, wo du quasi einen langen mhm. Arm machst und du curlst so die Kurzhantel in deine Hand rein, indem du nur die Finger beugst. Das reicht in der Regel. Ne? Und auch damals die so, selbst wenn mir dann beim Drittversuch der Griff aufgehen sollte, mich juckt das nicht großartig. So, ich will, für mich ist es, wenn es oben ist, ist oben, das soll mir reichen. Das ist für mich, ich bin da nicht so der Typ, der da pornös draufstehen muss, dass unbedingt der dritte Hebel auch tatsächlich gültig ist. Ich gehe nicht mit der Absicht rein, 9 für 9 zu gehen. Ich gehe mit der Absicht rein, mhm. mich an meine Grenze zu pushen. Sofern ich gesund bin. Ja, so, ja. Das als kleiner Kaviar da.
Safe. Genau, vielleicht von meiner Seite aus nochmal so ein bisschen Sachen, an denen ich arbeite. Beuge ist eigentlich relativ simpel, so die einzige Sache. Es hat ja ein bisschen
Schulter.
Nee, sorry. Schulter nicht.
Weiß
gar nicht, was du meinst. Tatsächlich nicht die Sache, auf die ich gerade den Fokus lege. ich hatte ja die. Also ich hatte in der Regel häufiger Probleme, wenn es zu höheren Intensitäten, wenn ich da hingaben, ne, zu hören lassen, dass ich weniger Kontrolle der Negative hatte, sage ich mal. Also dass es bei höherer Last eher mehr wurde, dass ich die Negative viel zu sehr ins Loch fallen lassen habe und das
plumpsig
gut gehen kann. Ja, genau, gut gehen kann, aber nicht gut gehen muss, sage ich mal. Ich hatte da jetzt auch schon ein, zwei nicht so super Erfahrungen in den letzten Monaten, dass mir das auch eine Rap sehr ekelhaft dann wurde. Ich hatte tatsächlich, haben wir glaube ich gar nicht mal drüber geredet, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich noch in Heels gebeugt habe, ist jetzt schon echt ein bisschen her, habe ich die unterste Position schon mal so schlecht getroffen bei höherer Last, weil ich die so ein bisschen zu schnell mitgenommen habe, die Negative, dass ich in Romaleos so nach innen weggekippt bin. So richtig weird, obwohl der so fest ist, der Schuh. Mhm. Klar, in einem anderen Schuh kann ich mir das schon eher vorstellen, aber da hat bestimmt auch noch mal mehr reingespielt. Auf jeden Fall Kontrolle, der Negative ist ein starker Punkt, auf den ich achte, der auch gut funktioniert. Siehe da, Kontrolle in der Negativen, ich treffe die Position unten besser, komme gut raus. Na, wer hätte das gedacht? Bei der Bank sind es eher so zwei Sachen, eher so unterteilt in kurzfristig und längerfristig. Kurzfristig ist es die Pausenlänge auf der Brust, die doch immer noch ein deutlich zu kurz ist, nicht so lang ist, wie ich es gerne hätte. Und es ist halt jetzt noch ein richtiger Zeitpunkt, das reinzubekommen. Ja. Und nicht am Wettkampftag, sage ich mal. Kann natürlich alles funktionieren, aber längere Pause muss so ein bisschen eingeschliffen werden, vor allem bei einem eher Sinking Touch jetzt. Also ich habe die letzten Wochen, Monate eher mit einem Soft-Touch gedrückt. Das hat wieder so ein bisschen dazu geführt, nicht nur das einzeln, das spielt ja immer viel mit rein, dass meine Brust sich so echt nicht geil angefühlt hat. Also viel zu fest, viel zu hohe Spannung im Alltag. Ich hatte dann auch in der untersten Position so ein bisschen Schmerz. Mhm. Bin dann wieder dazu übergegangen, ein Tickchen schnellere Negative zu machen und auch einen Sinking-Touch dann so ein bisschen mit reinzubringen. Und das ist halt aktuell noch weird, das wieder so zu timen. Wie lange bin ich dann unten? Wie setze ich den Leg-Drive ein? Das ist noch so ein bisschen... brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Und längerfristig würde ich halt gerne mal gucken. Also ich habe das schon früher bin ich so ein bisschen angegangen. Mir gefällt noch nicht ganz, wie die Unterarm zur Hantelposition bei mir ist, weil ich auch super schief insgesamt bin. Aber es ist halt so ein Ding, mit dem ich schon lange Zeit verbringe, weil ich rechts tiefer bin, sage ich mal. Also ich habe dann auch während des Pressens während der Negative so einen Twist mit drin, der nicht doll ist, aber schon so ein bisschen so ist. Durch den Twist und unterschiedliches Maß an Innen- und Außenrotation, linke, rechte Seite, lande ich halt so ein bisschen schief. Und wenn ich rauspresse, ist halt die eine Seite auch deutlich unkontrollierter, was den Flair angeht. Also es ist alles nicht ganz so in Position, wie ich es gerne hätte. Und was kostet mich vor allem bei höheren Lasten oft dann Kilos? Ne? Also ich kann auf Reps super gut performen. Das ist gar kein Stress. Auch für hohe relative Intensitäten. Also wenn ich da wenn ich mal schwer drücken sollte, sage ich mal, was ich nicht so oft mache. Könnte ich das, aber bei höherer Last ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass ich da mehr aus Position gerate.
Vielleicht was sagen dazu. Häufiger schwer drücken. Das war die, als ich mit Max Kappenhuber drüber geschrieben hatte, was mein Ellenbogenkick angeht, unten raus, hat er auch gesagt, der drück halt häufiger schwer, so dann hast du mehr Gelegenheit, das zu üben. Weil das bei mir bei leichten Intensitäten auch nicht passiert. So bei leichten Intensitäten habe ich da gar kein Problem mit. Aber generell spannendes Thema, so dieses, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann schon mal hatten, so Thema Ellenbogenposition beziehungsweise Oberarmposition, die ja die Ellenbogenposition bedingt auch, und so generell Außenrotation, Innenrotation bei der Bank, und damit zusammenhängend Retraktion beziehungsweise Depression der Schulterblätter. Das ist eine Sache, die ich jetzt im letzten Jahr bei vielen Leuten bewusst umgestellt habe, weil früher, und in der Zeit warst du ja auch schon mit dabei, so dieses klassische, unbedingt in Retraktion drücken. Alles, was nicht retrahiert ist, ist verletzungsanfällig. Wer keine Retraktion macht, dem zerbersten die Schultern bei der ersten Wiederholung.
Vorprogrammiert.
Sofort. Ne? Ja. So ein bisschen wie die platzende Bandscheibe.
Genau.
Und mittlerweile halt so dieses tatsächlich bewusst nur in die Depression gehen, weil man in der Regel ja genügend Retraktion bekommt, allein dadurch, dass man eine Brücke macht. Ich habe bei einigen Leuten auch das Setup geändert, dass sie sich nicht mehr an den Streben vom Rack, sondern an der Hantel in Position ziehen, weil dieses an den Streben in Position ziehen zu sehr viel Retraktion verleitet. Und dann halt diese leichte interne Rotation beim Rausheben schon setzen und die beibehalten beim Überziehen der Hantel. Also weil das ist jetzt schwer für die Leute, die hier zuhören, aber also Innenrotation bedeutet quasi, dass die Innenseite von meinem Ellenbogen weiter zu mir zeigt. Außenrotation ist, sie zeigt weiter nach außen. Und wenn ich halt sehr außenrotiert starte beim Bankdrücken, dann habe ich eine starke Tendenz dazu, A, den Oberarm nah am Körper zu führen, was dann B dazu führt, dass der Unterarm vor die Hantel kommt. Und das heißt, so diese Cue mit in Anführungszeichen interner Rotation, was dann eigentlich eher eine neutrale Position ist im Oberarm, schon rauszuheben, das zu halten, ist in der Regel tatsächlich schon auch genug bei den meisten, um für eine viel stabilere Bank zu sorgen. Ja, das war schon, finde ich, eine sehr spannende und gute Entwicklung auch in den letzten Jahren, was das Technische anging, dass wir weggekommen sind von diesem unbedingt, oh was, du hast keine Retraktion in deinem Bankdrücken? Wie kannst du nur? Schande über dein Haupt.
Ja, safe. Also ich würde auch sagen, so wie ich das wahrgenommen habe, die letzten Jahre war es ja auch jetzt im Hinblick auch auf das Thema Außenrotation, Innenrotation, würde ich sagen, ist auch das Ganze recht stark, also ziemlich stark geschiftet von, du solltest eher Außenrotation fokussieren hinzu, jetzt mittlerweile auch schon sehr stark in gewissen Kreisen, sage ich mal, hin. Innenrotation ist das einzig wahre, so sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist.
Das Pendel schwingt halt, ne? So, das.
Ich würde das auch sagen, es gibt ja genug Leute, die auch mit einem eher Fokus auf eine Außenrotation sehr gut klarkommen und damit gut pressen.
Kannte man das da von früher schon, ne? Die Leute, safe, die Japanese Grip gedrückt haben, mussten ja quasi intern rotiert drücken.
Ja, wenn nicht, wäre interessant, ne? Aber ja.
Würde ich gerne sehen, wie jemand im Japanese Grip extern rotiert drückt. Das wäre spannend.
Ja,
also wer Bock auf eine Challenge hat, keine Ahnung, kriegt einen Zehner von mir. Muss aber schon auch ein richtiger Satz sein. Ne? Nix hier Warm-up oder leere Hantel. Ich will jemanden sehen, der wirklich richtig ordentlich drücken kann im Japanese Grip mit externer Rotation am Oberarm.
Aber bitte nicht anbrechen.
Ich versuche mir das gerade.
Ja.
Geht gar nicht. Keine Chance.
Geht gar nicht.
Ich krieg meine Hand nicht gedreht. Nee, geht nicht.
Rausracken geht vielleicht noch, vielleicht so, aber drücken halt auf jeden Fall nicht. In Bewegung kriegst du nicht hin.
Nee.
Ja, auf jeden Fall das, ne, da hast du ein cooles Thema so angerissen. Ich habe das so, dass meine rechte Seite sehr unkontrolliert ist, generell bei der Bank. Und ich kann nicht genau festmachen, wieso das der Fall ist. Das ist ja was, womit ich schon seit immer so zu tun habe, dass ich wenig Kontrolle habe, was so die, wie soll ich das beschreiben, das Stabilisieren meiner Ellbogenposition angeht während des Lifts. Also links ist das so gar kein Problem. Rechts ist es nur so, dass der recht unkontrolliert einfach rausflärt. Was natürlich da gut funktioniert, ist das, was du gesagt hast, ne? In na, eher In-Rotation zu starten. Wenn ich natürlich ausrotierter bin, flärt er mehr, logisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in eine rotierte Position gehe, so auch presse und die Position halte, flärt der Ellbogen trotzdem ein bisschen unkontrollierter bei höherer Last raus. Mhm. Und das ist bei mir, glaube ich, so ein bisschen tricky, also was heißt tricky, aber es macht das Ganze schwierig, dass ich so schief drücke, sage ich mal, dass ich zur untersten Position hin so Positionsänderungen, also diesen Twist drin habe, um das mal so doof zu sagen. Weil ich habe, wie ich schon vorhin so meinte, Richtung unterste Position geht die Hantel so auf der rechten Seite tiefer. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das macht den Lift ein bisschen tricky, sage ich mal, ganz doof gesagt. Das ist was, womit ich mich noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen muss.
Ja,
gerne.
Sag ruhig.
Ist jetzt natürlich nichts, was mich super stark limitiert im Voranschreiten. Also ich mache ja trotzdem Fortschritt. Ich werde jetzt zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr wahrscheinlich 10 Kilo mehr drücken für einen Single. Das ist schon nett. Das ist ein guter Bankfortschritt.
Du meinst etwa, dass du trotz technischer Ineffizienzen stärker werden kannst, Kevin? So.
Genau. Aber ich merke halt voll, dass es
ein Bottleneck ist.
Voll. Es ist halt, und es führt halt in gewissen Einheiten einfach zu inkonsistenten, also es führt zu inkonsistenten Einheiten. Weil es manchmal kann ich damit richtig gut handeln und manchmal eben weniger gut. Da brauche ich halt noch einen ganz guten Umgang mit, sage ich mal, wie ich das dann so handle. Ja.
Habe ich ein paar Gedanken zu. My brain's rattling. Also mein Hirn ist gerade so ein bisschen durchgegangen, was mögliche Gründe und was mögliche Fixes sein könnten. Tatsächlich, was man sich mal anschauen kann, das ist in meiner Erfahrung auch immer, also gerade bei Leuten, die unterschiedlich, also wie du es beschrieben hast, dass die eine Seite tiefer ist oder irgendwie der eine Arm näher mehr angewinkelt als der andere, beziehungsweise weiter in der Abduktion als der andere. Jetzt kenne ich dein Banksetup natürlich nicht, aber was sein kann, was ich immer mal wieder gesehen habe, ist, wenn Leute in ihrem Banksetup so dieses machen von, sie laufen ihre Schultern einzeln in die Position, weißt du, so fangen so an, so erst die rechte festzumachen, dann die linke festzumachen. Das gibt halt einfach Potenzial für ungleiches Setup auf den Seiten, so Punkt, ne? Also das könnte man abhaken. Und auch beim Bankdrücken die Ablage der Hantel in der Hand.
Die ist sehr unterschiedlich.
Habe ich selber auch immer mal wieder Schwierigkeiten mit. So mein rechtes Handgelenk knickt mehr ab als mein linkes. So, ja. Das scheint mich jetzt nicht großartig zu behindern in der Regel. Aber das kann natürlich auch ein Thema sein, wo du teilweise Leute siehst, die irgendwie die eine Seite fast komplett neutral haben. So ganz leicht abgeknickt willst du ja eigentlich haben. Und die andere ist halt komplett. Also die Hand liegt quasi gefühlt in den Fingerspitzen. Ne? Dann denkst du so, ja, kein Wunder, dass du schief drückst, du Depp. So, mein Gott, guck dir doch mal dein eigenes Video an. Brauch ich mir nicht angucken. So. also das könnte man sicherlich nochmal überprüfen. Dann vielleicht auch generell einfach so Position des Schulterblatts auf dem Rücken. Vielleicht hast du ja eine leichte, irgendwie auch eine muskuläre Disbalance. Ne, was dann halt, und was dann zu den übergehend zu den Lösungen. Unilateraler Kram, ne? So unilateraler Latt für Schulterdepressionen mit gestrecktem Arm ist auch spannend, ne? Mal so mit einem quasi, machst ein Gummiband so auf Bauchnabelhöhe ans Rack und beugst dich komplett vor in 90 Grad Winkel mit dem Oberkörper und versuchst mit einem gestreckten Arm in die Depression zu gehen im Schulterblatt. Wahnsinnig gute Übung dafür, auch so, um das mal zu schnallen, wie sehr man dazu neigt, dann seinen Ellenbogen, also seinen Arm ranzuziehen, um zu versuchen, den Lat anzuspannen. Das ist sehr, sehr schwer. Und was ich mir auch gerade überlegt habe, was vielleicht ganz, ne, wie du hast ja gesagt, ist eine langfristige Sache, brauchst du ja jetzt nicht in der Wettkampfvorbereitung machen, ne?
Ja, genau.
Das aber so Sachen wie unilaterale Dumbbell Bench, dass du tatsächlich mal einarmig Dumbbell-Bench machst und dann die rechte Seite was bei dir, die rechte Seite bestimmen lässt für die linke mit. Und, oh mein Gott, das ist eigentlich, diese Übung habe ich noch nie in meinem Leben irgendjemandem verschrieben, aber es ist mir jetzt gerade der Geistesblitz gekommen, eine Seesaw-Press. Weißt du, was eine Seesaw-Press ist? Du nimmst eine Langhantel, Bankdrücken, ganz normal Bankdrücken, nimmst Langhantel, belädst die ganz normal und gehst aber immer nur mit einem Arm runter. Wie eine Wippe. Ne? Und hast halt den anderen Arm immer oben oder auch unten. So kannst du es natürlich auch machen, ne, dass du quasi unten pausiert hast und dann den anderen Arm hochdrückst. Das wäre vielleicht ein ganz, ganz cooler Use Case für so ein Szenario eigentlich. Mhm.
Das klingt spannend. Mhm.
Jetzt habe ich Bock, Seesaw-Press zu machen.
Also Versuch es ja auf jeden Fall wert. Also die Punkte, die du genannt hast, da bin ich voll bei dir. Seesaw Press kann ich so halt nicht. Ne? Also mit dem Namen.
Ja.
Viele Punkte, die du angesprochen hast, sind das, was an denen ich so auch arbeite und wo man jetzt vielleicht auch nicht von jetzt auf gleich enorme Änderungen erwartet, also vor allem jetzt sowas, also bei mir ist, glaube ich, das Ding, ich habe eben auch anderes Maß an Depressionen, also unterschiedliches Maß an Depressionen.
Same, bro. Ich habe auch immer anderes Maß an Depressionen im Alltag, Digga.
Also, ich meine mit trotz dessen, wenn mein Setup, wenn ich jetzt nicht erst die rechte Seite runterruckel, dann die linke und dann die rechte, so sage ich mal, sondern ich das gleichmäßig mache, dass links immer tiefer ist, warum auch immer, was wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu beiträgt und dazu und dann auch noch mein bisschen schiefer Stand, der vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen dazu beiträgt, wie meine Brustkorbposition ist, die ist nämlich auch nicht gleich und ich liege auch generell nicht gerade auf der Bank. Also ich bin ein durchweg Schiefbankdrücken, nenne ich es mal.
Da muss man auch sagen, so das sind jetzt vielleicht mögliche Fehlerquellen, aber ob das schlimm, also das ist ja nicht schlimm. Ne? Ich glaube, das ist, voll, was viele Leute in so einem Kontext, so die machen sich, da rattert es dann bei dem im Kopf und so denken sich, oh, und man sieht voll, dass mein linker Nippel einen halben Zentimeter höher ist als mein rechter Nippel, wenn ich von genau Bankhöhe filme und hier das als Referenzpunkt nehme und dann diese Linien anmale, da ist eine Asymmetrie. Und ich denke mir so, ja gut.
Tu dir was weh? Nee. Fühlt sich gut an? Ja, fühlt sich ganz gut an. Aber ist stärker? Ja, ist stärker. Ja, wo ist das Problem so, ne? In die Richtung.
Ja.
Gut. Also finde ich nochmal gut, dass du das so auch äußerst. Ne? Bei mir ist es nur so, dass ich, und ich kann das eben noch nicht ganz so fassen, ich hoffe, das wäre schon cool, das in eine Richtung mal zu lenken, in der es vielleicht so ein bisschen mehr gerader ist, sage ich mal. Das wäre schon interessant zu sehen, wie sich das entfällt, weil ich doch oft dazu neige, eben rechter Pack, also rechte Brust, die dann immer sich nicht so gut anfühlt. Rechter Nacken, der sich manchmal auch so ein bisschen nicht so geil anfühlt. Wenn aufgrund dessen, dass da manchmal so Probleme vorherrschen, vor allem bei höherer Last und vor allem bei einem Position halten in der untersten Position. Also meinte ich ja vorhin mit dem Soft Touch, dass das so ein bisschen problematisch manchmal ist, habe ich mir gedacht, ist es vielleicht wieder ein Projekt, das man angreifen kann. Ich habe das halt früher gemacht und dann halt so gedacht, war keine Probleme, alles gut, knüppeln. Und jetzt ist so wieder ein bisschen aufgetreten vor kurzem, weshalb ich das jetzt nochmal so als langfristiges Projekt angesetzt habe. Da mal zu gucken, ne, wie taugt's mir denn. Aber ich bin durchweg, auch wenn es nicht problematisch sein muss, und das ist bei mir vielleicht auch nicht der Fall, aber sehr schief. Was fängt bei der Fußposition an, geht hin zu dem, wie ich auf der Bank generell liege, geht hin dann über zu meinen Schultern, dass die unterschiedlich sind und dann hin auch natürlich zu der Handposition. Und dass ich einfach, ist durchweg alles nicht so gerade. So. Und dass die Innenrotation, ich versuche dann natürlich gleichmaß an Innenrotation vorzunehmen, damit ich die Hantel auch gleich greife. Und dann fühlt es sich auch immer so an, aber es sieht meistens nicht so aus. So. Und da ist halt, wenn Feedback möglich ist und dann auch direktes Feedback, ist auch mal ganz nett, das zu bekommen, sich mal wenigstens in Position so zu bringen. Wenn meine Freundin dann so sagt, du, greif mal da weiter innenrotiert, mach das jetzt mal, dann rack ich das mal raus, dass ich nur mal ein Gefühl dafür bekomme, wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das irgendwie besser an? Ist es dann gerade, das sind jetzt auch so Sachen, an denen ich dann nochmal arbeiten werde, längerfristig, ne? Aber nur mal so als
Punkt. An der Stelle vielleicht ein bisschen Fremdwerbung. Wenn ihr euch gerade in diesen Themen wiederentdeckt und euch denkt, meine Technik ist ganz schön schief. Also wer mit sowas in meiner Erfahrung tatsächlich sehr, sehr gut handhabt, ist Lisa Scharke. Die kann man bei sowas mal fragen. Ich weiß gar nicht, ob sie so einmalige Technik-Feedbacks überhaupt anbietet. Ich denke, wenn man ihr genügend Geld zahlt, dann sowieso.
Grüße.
Aber gerade wenn das auch einen Überbelastungskontext haben sollte, was ja jetzt bei dir noch nicht gegeben ist, gerade dann kann ich die wärmstens empfehlen bei solchen Sachen. Die macht da wirklich richtig gute Arbeit. Ja.
Und das ist ja auch, also ich finde so die Thematik generell der ich nenne es, also der unebenen Position, in denen man dann so häufig landet, ob es jetzt bei der Beuge die Ablage ist, also ob es ein unterschiedlicher Stand ist bei der Beuge, ein unterschiedlicher Stand beim Heben, ein anderes Maß an Außenrotation, jetzt zum Beispiel in der Sumo-Startposition oder jetzt eben das Bank, was wir angesprochen haben. Das sind halt so häufig, so hat meine Erfahrung, nicht Themen, die, also manchmal schon leicht zu fixen sind, so greift mal gerade einfach, ne? Also ab und zu schon, greift ihr mal wirklich, hast die Ringe, an denen kannst du dich orientieren, so manchmal ist es so simpel, aber häufig auch nicht, ne? Das ist manchmal auch recht komplex. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, was jetzt aber gar nicht, weiß ich nicht, ob wir auch überhaupt drüber reden wollen, ich hatte jetzt einen Fall, oder hab einen Fall, an dem ich jetzt
erstmal... Fallbeispiel. Wir lieben Fallbeispiele.
Bei dem es jetzt erstmal darum geht, wie gehen wir denn damit um, weil wir das jetzt erst so richtig als Problem, in Anführungsstrichen, oder Herausforderung so gesehen haben. Eine Athletin, die relativ neu bei mir ist, hat tiefe Probleme gehabt, sage ich mal. Na, da haben wir viel so gefixt, was vor allem gleichschnelle Negative anging, das war so ein bisschen das Ding, ne, dass die nicht langsamer wird bei höherer Last und dann fühlt sich das so an, als wenn du schon ewig die Negative machst und dann denkst du, du hast es schon tiefer erreicht, obwohl du es noch gar nicht hast. Aber was dann halt recht stark aufgefallen ist, ist, dass die Hüftfalte also das kennt man ja, dass in tiefer Position die Hüftfalte links und rechts nicht unbedingt gleich hoch ist. Ne? Also man, auf einer Seite ist man tief genug und auf der anderen ist man vielleicht nicht so tief genug. Und bei ihr ist das so ein recht extremer Fall, sag ich mal, sodass die eine Seite wirklich safe tief genug ist und die andere ist halt vor allem bei höherer Last dann vielleicht auch grenzwertiger. Mhm. Und da ist gerade so ein bisschen, sind wir ein wenig am Ausprobieren, weil ich es bisher noch nicht so hatte, noch keinen Fall hatte, in dem das so ausgeprägt war, dass wir aktiv viel, einiges dafür tun muss an Arbeit, außer, ne, wir kontrollieren jetzt einfach immer Tiefe und checken das ab, dass die Seite immer tief genug ist. Das war halt häufig das, was wir machen mussten oder was ich gemacht habe mit meinen Leuten. Und jetzt ist es halt so, okay, gut, wir müssen andere Sachen hinzuziehen. Hast du da gewisse Erfahrungen schon mitgemacht oder bist ja auch noch nicht so in dem starken Ausmaß?
In dem Ausmaß nicht, aber ich denke ja, die Herangehensweisen sind recht relativ simpel. Ne? Du würdest halt, wie du gesagt hast, erstmal damit anfangen zu gucken, okay, beug halt mal ein Stückchen tiefer. Wenn das nicht reicht, dann sagst du, okay, dann lass mal so unilateralen Kram machen, bei dem die ROM priorisiert wird am untersten Punkt. Ja? Und dann lässt du mal die Seite, die weniger beweglich ist, auch mitbestimmen für die andere Seite. Und dann, ich meine, gut, so wenn es wirklich hart auf hart käme. Ich bin zum Beispiel auch, na, Shoutout an Friedrich, der ja dieses Jahr auf der DM bei Gott 3 tiefe Beugen abgeliefert hat, auch wenn die letzte dann ein bisschen schwer war. Und so, das geht. Und da muss ich halt sagen, so wenn es halt wirklich jemand ist, und da habe ich einen Kandidaten bei mir aktuell, bei dem die Beugetiefe wirklich knapp ist, irgendwann ist der Punkt, für mich auch der Punkt erreicht, wo dann einfach regelmäßiges, statisches Dehnen eine Sache wird. Ne, wo man wirklich gucken muss, dass tatsächlich einfach die Toleranz, ne, das ist ja eine Neuromodulation, die Toleranz für diese Position wieder gesteigert wird. Das ist so dann, ne, und wenn das dann auch nicht mehr hilft, so, also ne, wenn man wirklich den unilateralen Kram abgeklappert hat und dann noch statisches Dehnen mit kombiniert am besten, ne, dass man das irgendwie dann noch mit dem Training an sich kombiniert und aber auch wirklich jeden Tag macht. Und wenn das dann noch so 6 Wochen nicht greift, such dir einen anderen Sport, Digga. Das ist halt auch so, können halt nicht alle so, ja, es gibt auf dieser Welt Hüftgelenke, die nicht auf Tiefe kommen.
Ja.
Gibt es. Fertig. So. Nicht so häufig. Ne? Ich glaube, es gibt viele Leute, die gerne von sich behaupten würden, dass sie ein solches Hüftgelenk hätten, aber sie sind einfach ein bisschen faul, was die sonstige Arbeit angeht.
Bin ich bei dir.
Aber das existiert durchaus, ne? Finde ich so ähnlich, so wenn du halt, keine Ahnung, 1,60 Meter groß bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der NBA danken kannst, auch relativ gering.
Das stimmt. Aber ja, das Vorgehen, was du bequatscht hast, ist genau das, was du angerissen hast, ist genau das, wie wir es angehen, wer hätte das gedacht, ne? Also wir tiefer abchecken, unilateral, das Training, dich in Endranges auch mal zu zwingen ist das falsche Wort, aber da mehr Zeit verbringen, zu gucken, ob das mehr, ob das ansteigt, und dann zu sehen, ob das auch den gewissen Übertrag hat auf die Beugetiefe auf der Seite. Das ist so ein bisschen das Ding. Was manchmal auch sein kann, ist ja, also was vielleicht Sinn macht, aber das haben die meisten, so zumindest meine Erfahrung, die Probleme mit Tiefe haben, sowieso schon selber auch viel rumprobiert, aber ich bin da trotzdem nochmal ein Fan davon, das selber auch nochmal abzuchecken. Ist natürlich mit Standposition generell nochmal rumzuspielen. Ja. Ne? Ist es vielleicht angebracht, auf der einen Seite vielleicht auch mehr Außenrotation, Innenrotation anzugehen, also vor allem Außenrotation häufig dann eher anzugehen. Verändert das die Position, kannst du so trotzdem beugen, fühlt sich das kacke an. Das sind so die Punkte,
ja, wir dann auch fördern. Fast als erstes, ne? Wenn du dann guckst, okay,
genau.
Wenn du jetzt die einfach mal vom, ich würde in der Regel anfangen, so beim bestehenden Beugestand einfach mal den Fußwinkel zu ändern tatsächlich. Mhm. Allein das kann ja auch schon einen ordentlichen Unterschied machen. Positiv wie negativ.
Genau. Safe. Ich hatte tatsächlich, du hast jetzt ja von einem Fall berichtet, in dem der Athlet Probleme hat, Tiefe zu erreichen, und das ist auch einer der ist, bei den anderen ist das machbar, aber hattest du schon mal einen Fall, wo es wirklich, wo du gesagt hast, das ist eine harte Nuss, das wird ganz, ganz Krise. Wo du dir selber nicht vorstellen kannst, dass das Tiefe ist.
Ja, aber das war eine Athletin, die halt noch nicht so lange Kraftsport gemacht hat, also die auch halt auch noch lange ihre Hebel nicht ausgefüllt hatte, also wirklich noch lange, lange nicht. Die war recht dünn. Und B, wie gesagt, halt auch einfach noch nicht so lange in dem Sport war. Und ich glaube, das war halt auch einfach so, die war ein knappes halbes Jahr bei mir, glaube ich, irgendwie so. Und es ist besser geworden. Und dann waren wir am Ende an einem Punkt, wo dann so immerhin die Hälfte ihrer Reps so 50-50 tief oder nicht tief waren. Also es war ein langsamer Prozess, aber man hat die Unterschiede bemerkt. Und mittlerweile hätte ich da auch noch einige weitere Sachen, die ich mit reinwerfen würde, was das angeht. Ne? Die ich damals einfach noch nicht kannte in der Anwendung.
Ja, safe.
Aber so richtig, dass ich, sag ich mal, aufgegeben hätte und gesagt hätte, nee, geht nicht, noch gar nicht bisher.
Das gibt's nicht noch. Irgendwie, man versucht, also das sind dann ja auch sehr, finde ich immer sehr spannende Fälle. Da investiert man ja auch häufig dann auch viel rein, beließt sich viel und testet dann auch einfach viel. Ne?
Da lernt man viel Hantelablage, ne? Wie hoch oder tief legt man ab, in welcher so Standweite, Fußwinkel und dann den ganzen unilateralen Kram noch mit reinwerfen. Und dann nochmal wirklich einfach die Position halten, mit Last am besten, ne? So wirklich auch beladen, das Ding. In der Regel kriegt man das hin.
Ja, safe. Ich finde es immer auch schön, dass du den Faktor Zeit auch so mit reingebracht hast, ne? Weil viele dann auch, die vielleicht nur eine Tiefe so reinbekommen, einfach noch nicht so lange beugen. Das ist halt auch einfach so der Fall, ne?
Ey, ich habe damals, als ich angefangen habe, ich war so ein ganz ehemaliger Fußballspieler turned Zocker, so jeden Tag 6-7 Stunden gezockt. Und dann habe ich irgendwann mit Kraftsport angefangen. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um in Beugeschuhen auf 5 Kilo Eleiko Plates auf Tiefe zu beugen. Ein halbes Jahr.
Ja. Und jetzt?
Manchmal dauert es einfach.
Ja, safe.
Manchmal dauert es einfach.
Voll. Ich habe tatsächlich einmal einen Fall, vielleicht kann ich den nochmal so mit reinbringen. Ich habe den Fall jetzt auch schon mal bei einem anderen Athleten auch gesehen. Mit dem ich jetzt auch so ein bisschen im Austausch bin, was er denn so alles probiert hat. Also ist gar nicht mein Athlet von mir, sondern ne, einfach ein Kumpel von mir. Ich finde die Fälle krass, bei denen so viel Knievorschub da ist, dass Tiefe dann kaum zu erreichen ist, weil das Knie immer weiter nach vorne geht und tiefer wird und tiefer wird und tiefer wird, dadurch, dass es so weit vorne ist. Da habe ich früher, also bei dem Athleten, bei dem ich das mal hatte, ist es dann halt erstmal weird, wenn das so eine natürliche Bewegung für einen auch ist, ne? Knie nach vorne schieben, dann damit zu arbeiten, eben die Hüfte mehr nach hinten zu schieben und abzusetzen, ist super viel, viel Arbeit, vor allem bei höheren Lasten dann auch da diese Position einzunehmen, wenn sich die andere eigentlich dann doch auch so schön und natürlich anfühlt.
Ja, auch die Belastbarkeit für die Position erstmal kreieren.
Ja,
für die Hüfte und den Rücken, ne? Was ich in dem Zusammenhang tatsächlich auch wieder spannend finde, das ist auch so eine Sache, also
wir kriegen ja einmal im Jahr kriegen wir die Frage, so worüber wir unsere Meinung geändert haben. Und das ist tatsächlich auch so ein, das sind so Fälle bei den Leuten, die sehr, sehr viel Knievorschub brauchen, um auf Tiefe zu beugen. Grüße an Boris. Da lege ich weniger Wert, also beziehungsweise da lege ich weniger Wert darauf oder achte auch bewusst weniger darauf, inwiefern auch tatsächlich die Ferse permanent komplett in Bodenkontakt bleibt mit dem Boden. So, wenn der Fuß, auch wenn der Fuß dann in eine Pronation gehen muss, ne, also dieses typische so Plattfuß nach innen knicken, wenn das passieren muss, damit die Person auf Tiefe beugen kann, dann nehmen wir das halt hin. So, weil in dem Moment, in dem du hergehst und sagst, okay, nichts mehr mit Pronation, bleibst jetzt aber schön, so deine Foot Arch bleibt jetzt aber bitte schön aktiv beim Beugen und deine Ferse bleibt aber bitte auf dem Boden, dann machen die halt eine halbe Beuge. So, kannst du vergessen. Das ist, da werden sie auch nicht glücklich mit. Also da habe ich meine pauschalen Ansichten in den letzten Jahren schon auch nochmal deutlich gelockert, was das angeht.
Ist schon schön, ne? Was man so mit der Zeit lernt. Das ist so verrückt. Dass man dann auch nochmal so rückblickend schaut. Meine Güte, was habe ich früher gedacht? Ja. Wie festgefahren kann man sein? Und man denkt ja immer so, ja, ich bin schon offen.
Aber das hatte ich auch mit Julia jetzt, als wir den Instruktor online gestellt hatten. Also so zur Einarbeitung vom BDR. Wo ich auch gesagt habe, so, ich bin gerade damit fertig, ich habe jetzt schon zig Ideen, wie ich es besser machen kann. Und dann hat sie, ja. das fand ich sehr schön, hat sie gesagt, ja, wenn man auf seine Arbeit zurückblickt und sich nicht zumindest ein kleines bisschen schämt für das, was man da gemacht hat, oder zumindest nicht ein kleines bisschen mal was anders machen möchte, dann ist das eigentlich ein Warnzeichen, dass man seitdem nichts dazugelernt hat.
Ja.
So die Richtung. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz passend. Also so, ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich zurückblicke und mir so denke, boah, scheiße, Alter, was für ein Müll ich da gelabert habe. Im Gegenteil, ich bin froh, dass ich es als solchen auch wahrnehmen kann. Ne? Und dann denke ich mir wieder, was laber ich aktuell so für Scheiße?
Für Scheiße.
Wenn ich in so vier, fünf Jahren denken werde, oh no, das habe ich getan. So, no!
Ja, Mann. Da haben wir jetzt aber ein sehr, sehr ausführlich, sehr
du
ausführlich.
Mal, du hast noch nicht mal gesagt, dass du, woran du bei deinem Heben arbeitest, Digga.
Ja, safe. Ja, beim Heben eigentlich, ich habe ja, weiß nicht, ob da, wann war das? Haben wir im Podcast schon drüber geredet oder davor? Ich glaube, im Podcast war das, als ich gesagt habe, mit Hand aufgerissen und so.
Ne?
Ich glaube,
ja,
das haben wir im Podcast. Das hat halt die letzten zwei Hebesingles ein bisschen verschleiert, sage ich mal. Im Endeffekt neige ich dazu, je höher die Last ist, dass ich mir weniger Zeit nehme fürs Reinziehen. Ich bin sehr ungeduldig dann, ich bin recht hektisch und treffe dann manchmal die Position auch nicht so, wie ich sie möchte. Also im Endeffekt, da ist das Ding, ich muss einfach geduldig sein, auch bei höherer Last. Also relativ simpel, aber nicht so einfach. Vor allem wenn dann die Gedanken auch reinkommen, boah, wenn ich mich jetzt nicht so explosiv reinziehe, dann wird das nichts, ne? Nee. Nicht so förderlich, sage ich mal. Ja, das einmal dazu. Das machen wir, so läuft unser Prep, daran arbeiten wir gerade im Training. Wollen wir darüber? Ja.
Ja, ja.
Okay. Also wir haben die Frage bekommen, oder wir reden darüber, wie wir das finden, dass der Veranstaltungsort der Worlds 2025 in Deutschland, in Chemnitz, also dass da stattfindet. Wie findest du das?
Chemnitz? Also,
gut, ne?
Brutal. Ich meine, ich weiß, also da will ich schon sehr hart und sehr offen in meiner Kritik dem BVDK gegenüber sein, weil ich habe keine Ahnung, wer diese Entscheidung getroffen hat, aber ich kann mir fast keine schlechtere Großstadt als Chemnitz für ein internationales Event von der IPF in Deutschland vorstellen. Das mag billig sein, ne? Da hört's dann aber auch auf. So.
Ja.
Kein Front an die Leute, die in Chemnitz leben. Ich habe tatsächlich auch mal erwägt, nach Chemnitz zu ziehen. Ich denke mir nur, wenn man wirklich alle Welt aus dem Powerlifting nach Deutschland einlädt und wir haben so viele wunderschöne, weltoffene Städte im ganzen Land verteilt, wir hätten nach fucking Hannover gehen können. Und Hannover ist so ungefähr die langweiligste Stadt in ganz Deutschland. Und das wär wahrscheinlich besser gewesen. Nee, also
ja, viel.
Ich glaube, ich glaube, da... Das ist jetzt auch nicht sonderlich kontrovers. Ich glaube, vor allem mit Blick auf die breit vertretene politische Meinung der Einheimischen von Chemnitz habe ich tatsächlich die Sorge, dass es zu diversen Situationen kommen könnte während der WM.
Ja.
Mit ausländischen AthletInnen, die dort starten und auch Betreuenden und sonstigen Personen. Und das wäre für mich halt sowieso schon Ausschlussgrund gewesen, dort ein internationales Event mit dieser Größenordnung zu veranstalten. Ich freue mich, dass Deutschland ausrichtet. Ich finde es richtig geil. Ich werde auch garantiert dort sein für mindestens einen Teil der Zeit. Aber fucking Chemnitz, Digga. So auch noch am Arsch der Welt für fast alle. Ne? So die Leute, die aus Aachen rüberfahren fahren müssen, tun mir jetzt schon leid. Und aus Köln und Co. Mhm. Also ich meine, du bist eh raus. Für dich wäre eh alles am Arsch der Welt. So, Hamburg wäre für dich noch einigermaßen okay gewesen. Oder Berlin vielleicht. Aber es gibt so viele schönere Städte. Ich frage mich, ob es am Ende tatsächlich einfach eine Geldfrage war. Ob da irgendwie Connections zu lokalen Sponsoren bestehen oder sonst irgendwas. Gestern habe ich eine Doku geschaut, vor ein paar Tagen habe ich eine Doku geschaut, da ging es auch darum, dass so eine Gruppe von jungen Menschen Chemnitz einen neuen Ruf geben will. Hat er auch gesagt, ja, Chemnitz ist die billigste Stadt zum Wohnen in ganz Deutschland, was Großstädte angeht. Frag dich halt mal, warum. Ja? Und das ist, ich finde es sehr, sehr schade, vor allem mit dem Kontrast von Malta dieses Jahr, ja, wo die Leute dann zwischen den Wettkampftagen vor einer Klippe ins Meer springen können bei Sonnenschein und keine Ahnung, in Chemnitz können sie sich vom Marxkopf auf einen Betonblock schmeißen, wenn sie Bock haben, so ungefähr. Und dann werden am besten noch von Nazis getreten, wenn sie da unten liegen. Also es ist, der Kontrast könnte nicht stärker sein.
Ja. Ja.
Ich werde definitiv dort sein. Ich werde definitiv Spaß dort haben. Ich habe große Sorge, dass es zu sehr negativen Schlagzeilen führen könnte. Aber ich verstehe einfach nicht, warum es Chemnitz sein musste. Außer Geld. So, das ist der einzig legitime Grund, den ich in dem Zusammenhang sehe.
Ja. Wäre interessant zu wissen, wie da die Entscheidungsfindung war für.
Ja, vielleicht was du sagst, und entweder wir machen es in Chemnitz oder gar nicht.
So, okay, ja.
Anderswo können wir es uns nicht leisten, so ungefähr. Ne? Der BVDK ist jetzt auch nicht, ist ja kein super reicher Verband, muss man ja auch sagen. Ne? Aber trotzdem,
Ich hoffe auch, dass da alles gut gehen wird und dass das, ich glaube schon, dass es das auch schön der Veranstaltungsort bestimmt. Also, die Städte da, wo auch immer das dann da stattfindet, was auch immer da, was für eine Halle.
Pass auf, am besten am
Grundschule.
Ende, genau, am Ende stellt sich noch raus, dass es nicht Chemnitz selbst ist oder irgendein Dorf, so wie 30 Kilometer entfernt mitten im
Nichts. Ja, weißt du, kann auch recht sein. Ne? Ich hoffe einfach nur, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr schön sein wird, ne, aber so an sich der Veranstaltungsort Chemnitz, ja, weiß ich auch noch nicht, also wie ich das so finde. Also ich weiß schon, wie ich das finde, ja, nicht so cool. Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass das ein Witz ist.
Schönen Städten, so, du hättest auch jede x-beliebige mittelgroße Stadt irgendwo nehmen können, das wär besser gewesen. Fucking
so Greifswald zum Beispiel.
Ja, oder Würzburg oder Augsburg oder Heidelberg oder fucking, keine Ahnung, Bielefeld von mir aus. Oder irgendwas im Ruhrgebiet. Ne? Das ist auch, Ruhrgebiet ist auch günstig. In der Regel. Je nachdem, wo. Ne?
Ja.
Aber ich guck hier gerade so auf die Deutschlandkarte und ich versuche Städte zu finden. So Dresden wäre auch mega nice gewesen zum Beispiel. Dresden ist wunderschön.
Schön, ja.
So Zwickau wäre vielleicht noch schlimmer gewesen.
Ich habe tatsächlich, bevor der Veranstaltungsort auch drin stand auf der IPF-Seite, stand ja bisher nur, dass wir eingereicht haben. Das stand Bit Germany, dass wir das eingereicht haben. Ja. Und ich habe schon, also Sandrino meinte schon wieder zu mir so, ja, Chemnitz wird es dann wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich gedacht, es ist einfach Witz. Ne? Also es ist einfach, es ist halt ein Joke. Aber es ist dann da
auch ja wohl doch kein Joke. Ja, ich war mir auch sicher, dass es Witz war.
Naja, aber schauen wir mal, wie das wird. Wollen wir vielleicht an dem Punkt, wenn wir da sowieso schon sind, wenn wir jetzt über Worlds ganz kurz das angerissen haben,
ja.
Vielleicht auch noch ganz...
Ein kleines Erwähnung habe ich noch. Wenn ich mich nicht recht irre, was ich auch ganz nice gefunden hätte, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt im Gewichtheben so einen Pokalwettkampf, der, ich glaube, warte mal, ich muss kurz gucken, hier, Gewichtheben, Meißner, Pokal, also es gibt ja in... Pokal der blauen Schwerter heißt er, genau, in Meißen. Und das ist offensichtlich von Meißner Porzellan gesponsert auch.
Und das ist ein Gewichthebe-Event, was halt in Meißen stattfindet. Und das ist wunderschön dort. Das wäre eine richtig coole Option gewesen. Fucking Chemnitz. Also, ich weiß,
was kann man das noch ändern?
2017 war das, ne? 2017 DTM war in Chemnitz, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Ja, genau.
Die war, das ist stimmt, das
wird sagen,
wo die Mädels sich, wo zwei Flights sich auf zwei Plattformen warm machen mussten gleichzeitig, weil dann
genau. Nur
eine Plattform war. Ja, genau.
Cool. Ich würde sagen, wir können für Worlds auch einfach gleiche Location nehmen wie WM 2017.
Der Sporthalle.
Oh. Genau. Wäre schon gut. Das wäre schon verrückt. Wollen wir in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz über Worlds dieses Jahr reden? Wie wir, also weil wir auch die Frage bekommen haben, wie so unser Eindruck war, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Wollen wir kurz machen, wir noch?
Ja, ich kann mich relativ kurz fassen.
Genau.
Highlight, Leistung, wirklich richtig, richtig geile Leistungen. Lowlight,
ja.
Jury, wirklich richtig, richtig schlechte Leistungen. Also die Jury war sehr, nicht an allen Tagen, aber war schon viel zu aktiv bei vielen Entscheidungen. Also es gab manche Flights, wo du dir sicher sein konntest. Egal, ob der Lift jetzt 2-1 gültig oder ungültig gegeben wird, die Jury wird es andersrum entscheiden. Also da, ich weiß gar nicht, ich glaube, 74er war das oder 83er bei den Männern irgendwie so. Judging fand ich insgesamt okay, waren aber auch da wieder einige sehr schwerwiegende Fehlentscheidungen, gerade bei den 83ern im Hebedurchgang im letzten mit, Atwood und NAH, nee, hier der Johansson, Karlsson oder wie der heißt, der Schwede.
Das war der 74er, ja.
War ja 74er, genau. Mhm. Da waren nicht auch der Neuseeländer, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ja, da waren einige Fehlentscheidungen dabei. Das hatten wir auch ich habe ja meine Kari-Bezirkslizenz, die theoretische Prüfung gemacht. Da haben wir das auch. Grüße an Markus Groß, der das wirklich richtig gut macht. Und sonst, also ja, so, ich meine, Location und viel, also Max Kampenhuber war ja vor Ort. Es war wohl richtig, richtig cool auch. Highlight war lustig für mich auch, dass die IPF ja ihre Regelung durchgesetzt hat von Betreuersperren. Dass wenn du in einem nicht IPF-zertifizierten Wettkampf betreust, du für ein Jahr international als Betreuer gesperrt bist, was dazu führte, dass Joey Flex mit zwei Handys, einem Earpiece und einem Walkie-Talkie im Zuschauerbereich saß und dann die Films für seine Athleten und Athletinnen gecallt hat. Bester Mann.
Verrückt, ne?
Der neue Anti-Rutsch-Teppich, den es gibt, der soll wohl ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich. Ja, Leiko hat es vielleicht geschafft. Also man hat schon gesehen, dass der auch gut Wellen geschlagen hat, gerade bei den Leuten, die Sumo gezogen haben. Aber sonst, also die meisten scheinen damit tatsächlich sehr zufrieden gewesen zu sein.
Ja.
Ich war negativ überrascht davon, wie absolut abgerockt der Lack von den Competition Plates bereits nach den ersten 5 Tagen war. Also dass die, was auch immer die sich da für einen Lack ausgesucht haben, den haben sie wahrscheinlich auch gleichzeitig gesoffen. Also das kannst du dir eigentlich, also fucking, du veranstaltest Worlds als Equipment-Hersteller mit in Eleiko und lässt deine Plates mit Kindermalfarbe lackieren. Also, was für ein Anspruch steht denn bitte dahinter? Aber halt, scheint schon auch ein ziemlich geiles Event gewesen zu sein. Ach so, ein Lowlight noch, Bonica Brown, ganz, ganz deutlich, die sich richtig brutal hat, daneben verhalten hat. Für die, die es nicht wissen, Bonica ist gebombt im Heben. Auch fairerweise, weil keiner ihrer Lockouts auch nur ansatzweise gültig war. Und sie hat dann innerhalb von kurzer Zeit, nachdem sie gebombt war, hatte sie dann so in ihrer Story stehen, so von wegen, ja, ich wusste von vornherein, dass ich nicht keinen gültigen Wettkampf bekommen würde, weil also Kondra-Chef, Veronika, unsere Liebe, und ich glaube, ein Niederländer in der Jury saßen, wäre sie von vornherein davon ausgegangen, dass sie keinen gültigen Wettkampf bekommen würde, weil die sie bei den World Games schon auf dem Kicker hatten. Und dann hat sie in der nächsten Story so gefragt, ob es erlaubt sei, die Medaillenzeremonie zu skippen. Und dann stand sie am Ende halt da und hat halt im Hintergrund nur gesehen, wie sie die ganze Zeit an ihrem Handy rumgedaddelt hat auf der Bühne, während die Preise verliehen wurden. Und das war schon wirklich absolut unterste Schublade. Also da,
ja.
Dass die sich dafür nicht schämt, Alter. Huiuiuiuiuiui. Also so eine Respektlosigkeit im Ganzen. Also ich verstehe, dass sie frustriert ist. Ich verstehe, dass es mies ist. Aber ganz ehrlich, dann heb halt gültig. So, wenn du halt nur Leute in deinem Umfeld hast, die dir in deinem Training sagen, ja, sieht voll gut aus, ist voll gültig, Pech, such dir neue Leute. Dann mit so einem Anspruch und so einer kindischen Reaktion dahin, da krieg ich richtigen Rage-Boner einfach, Alter. Nee, sowas von unprofessionell. Und das als Nationalkader-Athletin. No. Das läuft nicht. Das ist meine kurze Worlds-Zusammenfassung.
Ja. Okay, war ja durchmischt. Klingt, also klingt so, als wenn viele, viele Highlights dann auch dabei waren, aber auch ein paar Sachen. Klar, bei so einem Event, dass da auch ein paar Sachen dabei sind, die man vielleicht nicht so cool findet. Ja, kann schon auch passieren, ne? Wie fandst du das Banner? Da war ja auch noch der
Powerlifting.
Powerlifting. Ja. War auch ganz interessant. Aber gut, da kann man ja, das kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren.
Zumal man eigentlich sagen muss, üblicherweise kriegen es, also sowas passiert halt, ne? Haben sie sich irgendwie vertippt, ja, und die Drucker haben es nicht nochmal kontrolliert. Üblicherweise bei solchen Events lässt du dir dann halt dieses Wort nochmal neu drucken auf einem kleineren Stück und bringst das da drüber an. Dann nähst das irgendwie durch oder sowas in die Richtung. Das sieht dann vielleicht auch ein bisschen gepflegt kacke aus. Aber du hast halt schon im Livestream sehr doll gemerkt, dass sie ganz, ganz doll vermieden haben, das komplette Banner zu zeigen. So, das Banner geht bis hier, nicht weiter. Darüber ist nichts.
Ja, nochmal vielleicht kurz meine Gedanken auch so zu teilen zu den Worlds. Es war super spannend, durchweg, glaube ich, von Tag 1. Mhm. Es gab ja super viele Battles, der Standard wirkte auf mich auch deutlich höher, und das kann man auch, glaube ich, objektiv so sagen, dass der Standard höher geworden ist. Was richtiges Highlight war Stendebach einfach Vierten geholt vor Gavin Aiden, den ich ja persönlich habe ja gehofft, dass Gavin da jetzt endlich mal einen Wettkampf zusammenbekommt, bei dem er dann auch endlich das Total macht, was er vielleicht könnte. Das hofft man natürlich dann auch so. Hat dann ja alles nicht so ganz funktioniert, aber dass Stendebach vor Gavin landet, war dann noch so interessant. Mhm. Und vor allem bei dem Wettkampfstart von Sascha, mit der ersten Beuge, die dann auch schon recht schwer war, war ein sehr schöner Wettkampf. Ja, voll.
Wobei man schon, ich glaube, Gavin war auch einer von denjenigen, die unten der eine Beuge geklaut bekommen hat, ne, meine ich. Also ich glaube, die eine war 50-50, die, ob man die gibt oder nicht. Aber ich meine auch die letzte war, dass die ja auch noch relativ leicht war. Die war gültig. 100% gültig.
Ja, ist immer schwierig, ne? Ist immer schwierig. Vor allem, weil wir im Livestream haben wir ja nur diese eine Perspektive dann auch. Mhm. Aber man hört dann ja immer noch von anderen Leuten, ja, man hört ja immer viel. Aber es ist einfach schade. Ich finde es sehr schade. Mhm. Aber irgendwann wird er das auch zusammenbekommen und dann wird's interessant. Was ich interessant fand, war jetzt nochmal im Nachhinein von Bryce Lewis, die kleinen Hints, die er dann nochmal, also dass er das so zusammengefasst hat, so 2015 bis jetzt, wie da so der Verlauf war und vor allem die Aussage oder zu sehen war, dass die Top 3 Finisher deutlich jünger werden. Mhm. Ich glaube, es waren, so wie er das gesagt hat, glaube ich, Männer in den Jahren vor den Worlds jetzt so 32 in den Top 3 und jetzt 28 Jahre alt. Bei den Frauen vorher 34 und jetzt irgendwie 28 Jahre alt. Also, dass das so, ne, dass die Top-Finisher jünger werden, kann man ja auch einfach mal so stehen lassen, was das jetzt genau heißt. Ne? Muss man mal gucken, wie das vor allem jetzt sich weiterentwickelt. Das fand ich nur sehr interessant und es hat halt insgesamt sehr viel Spaß gemacht so zu gucken. Also es war auch wieder ein bisschen fast zu viel. Es ist dann immer diese eine Woche, wo man in jeder Gewichtsklasse irgendwelche Leute hat, die man gerne gucken möchte. Und dann ist es einfach voll viel. Und ich hatte als Abschluss dann noch die Landesmeisterschaft Niedersachsen. Das war komplett fertig danach.
Wir haben auch tatsächlich einfach die 84er verpasst. Also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die dann doch schon früher an dem Tag stattgefunden hat. Dann habe ich abends so Fernseher angemacht, wollte den Streamer machen und dachte mir so, okay, hier sind die schweren Jungs, wo sind die schweren Mädels? Das war komisch, weil an allen anderen Tagen haben sie die in der Primetime die Gruppen im Wechsel, also Männer, Frauen im Wechsel gemacht. Nur an diesem Tag nicht. Das war fand ich ein bisschen eine komische Entscheidung. Aber gut, ist halt so.
Ja, aber das einmal so zu den Worlds. War doch eine schöne Woche, sag ich mal. Eine volle schöne Woche. Und mit einem nötigen Mittwoch, wo kein Lifting stattgefunden hat. Also ich habe erst so gedacht, als ich den Zeitplan gesehen habe und die haben ja das Meeting da hingelegt auf den Mittwoch, habe ich erst so gedacht, schade, ne, würde gern Powerlifting gucken, aber nachdem schon Sonntag bis Dienstag nur Powerlifting war, habe ich gedacht, boah, ein Tag Entspannung ist nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, ein Highlight habe ich noch, aber ich muss noch, gib mir noch 10 Sekunden, um zu überlegen, ob ich das tatsächlich erzählen will oder nicht.
Ja, klar.
Weil das ist gar nicht so einfach, aber ich denke, ich darf das. Ich denke, das ist okay. Ein Highlight für mich war, dass ich in der Vorbereitung auf die WM mit Paul Egger zusammenarbeiten durfte, sportpsychologisch. Und er halt auch einfach einen richtig geilen Wettkampf hingelegt hat. Also er ist 9 für 9 gegangen, er hatte super viel Spaß dabei. Er ist lächelnd dann nach seinem dritten Heber auch wirklich lachend von der Bühne gegangen. Und es hat zwar schon auch, also ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache auf der Ebene, ne? Aber es war schon auch super cool zu sehen. Und es war ein sehr, sehr schönes Beispiel von jemandem, der, wo ursprünglich die Vorbereitung nicht zwingend diese Performance an dem Tag hergegeben hätte. Und dass es trotzdem alles geklappt hat und am Ende des Tages ja super viel Spaß auch in den, also man ihm auch einfach angesehen hat, wie viel Spaß er auf der Bühne hatte. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Andersrum wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen offensichtlich, ne? Aber das ist trotzdem dann immer noch mal extra befriedigend, wenn du merkst, okay, der hat auch Gummi gegeben, ne? Der hat sich Mühe gegeben, auch die Sachen, die wir ausgearbeitet haben, anzuwenden. Und es hat funktioniert. Das ist schön. Das hat mich gefreut.
Nice. Gut. Wollen wir noch eine Frage machen?
Ja.
Wollen wir noch eine können wir noch machen und vielleicht dann noch eine ranhängen, weil ich dazu auch schon paar weitere Fragen, also im Hinblick auf Lektüre für Sportpsychologie, dass wir da gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ja. Aber ich würde vielleicht ganz kurz drüber quatschen wollen, eben weil es jetzt wieder, ne, viele, zumindest auch bei mir im Coaching gibt und auch außerhalb, die sich in der Zeit von einem Wiedereinstieg befinden, nach Krankheit oder nach einer gewissen Zeit off, ohne Training, warum auch immer. Und wir diesbezüglich vielleicht nochmal so ein bisschen drüber reden, wie wir Wiedereinstiege generell handhaben, eben nach Krankheit oder nach einer gewissen Zeit ohne Training. Mhm. Genau, willst du erst, soll ich erst? Was so?
Ja, ich meine, ne, kommt halt drauf an, wie lang krank und was krank. Wenn es wirklich nur so ein kurzer Schnupfen war, so 2-3 Tage, bisschen verschnupft, ein bisschen Halsweh und dann geht's wieder Bombe. Wobei das gefühlt deutlich seltener der Fall ist irgendwie. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass wenn die Leute krank werden aktuell, dann sind sie auch länger krank.
2 Wochen. Als
ja. So dann kann man eigentlich relativ nahtlos wieder einsteigen. Da wird man vielleicht die erste Einheit ein kleines bisschen leichter machen, aber dann gibt's wieder Vollgas. Wenn die Unterbrechung länger ist, vor allem auch wenn Sachen wie Fieber oder Erbrechen oder Durchfall im Spiel waren, dann gebe ich in der Regel mindestens 2 leichte Einheiten, also Reps sind so 5+ bei den Grundübungen und so 4-3-2 bei Assistenzen, wenn überhaupt, irgendwo in dem Bereich. Und dann ist nach 2 Einheiten reicht es üblicherweise. Hin und wieder setze ich auch das Volumen wieder nochmal ein bisschen runter, ne, dass gerade zum Wiedereinstieg das Volumen nicht direkt da wieder anknüpft, wo wir aufgehört haben, damit die auch Zeit haben. Also dann ist es eigentlich ist es dann nach einer Krankheit ähnlich wie nach einer längeren Trainingspause. Ne, du fängst halt ein bisschen unter dem an, wo man aufgehört hat, so 20-30% irgendwo da, was das Volumen angeht. Vielleicht sogar tiefer, wenn's heftig war. Und dann arbeitest du dich einfach Stück für Stück wieder hoch. Und da gibt's ja keine, so auch diese 20-30% sind jetzt geschätzt aus dem Bauchgefühl heraus. Hatte ich neulich mit einem Athleten auch ein spannendes Gespräch drüber, der gesagt hat, ja, ich finde das immer voll komisch irgendwie so die, also da meine ich das nicht negativ, so dass man sucht ja immer so diese sehr konkreten, klaren Vorgaben, ne? So, oh, du warst 3 Tage krank, 15% Reduktion, du warst 4 Tage krank, 20% Reduktion, ne? So ist das ja überhaupt nicht, ne?
Ja.
Aber generell halt Volumen ein bisschen runterfahren, zum Einstieg die Intensitäten auf jeden Fall gering halten, im Zweifel auch konkrete Intensitäten vorgeben. Wenn die Krankheitspause mindestens, ich sag mal so ab 5-6 Tagen, also was quasi eine gesamte Trainingswoche war, dann kriegen die Leute üblicherweise erstmal so eine ganz leichte Re-Intro-Einheit. Das ist dann Beugebankheben mit sehr leichten Lasten, 3x5, vielleicht 1-2 1-2 Isolationsübungen dazu, um erstmal zu gucken, wie der Körper reagiert. Manchmal, wenn die Krankheit, also wenn es länger anhält, muss man erstmal so ein bisschen ausschließen, dass die Leute direkt wieder krank werden, weil sie vielleicht doch noch nicht ganz fit sind. Gerade auch, wenn viel Körpergewichtsverlust im Raum stand. Also wie gesagt, bei so Magengeschichten, wenn immer so 4, 5, 6 Kilo rausgehen, hatte ich ja auch irgendwann dieses Jahr hatte ich auch mal wie so innerhalb von 5 Tagen so üblen Durchfall, dass ich auch 6 Kilo abgenommen habe. Da muss man dann schon auch eher vorsichtig sein. Gerade wenn entwässert wurde, sage ich mal, ne? Dann hast du ja auch, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, dann hat man auch erhöhtes Verletzungsrisiko, was so Sehnenverletzungen und sowas angeht. Deswegen da lieber vorsichtig sein und dann halt einfach gucken, dass man wieder reinkommt. Wenn es wirklich lang dauert, das habe ich bei den Leuten gemacht, die, also während Covid recht häufig gemacht, wenn Leute länger nicht trainieren konnten, dann, wenn absehbar ist, dass es mindestens 2 Wochen Pause sind, dann gibt's mentales Training, also Visualisierung von den Bewegungen, um die Bewegungen in Stand zu halten. Und sonst halt dann der Wiedereinstieg so wie beschrieben.
Schön, dass du das nochmal am Ende eingebracht hast, weil ich damit tatsächlich jetzt so dieses Jahr über, sage ich mal, genau, so meine ersten Erfahrungen auch gesammelt habe, das Leuten an die Hand zu geben für längere Zeit off. Und also das gilt für Krankheit. Also wenn man krank ist und dafür bereit ist, sage ich mal, das auch machen kann, genau. Mental. Das ist dann so der Punkt.
Wenn du mit 40 Fieber auf dem Bett liegst, brauchst du nicht visualisieren.
So visualisieren, ja, perfekt. Ey. Sehr geil. Aber genau, ne, für vielleicht Ende, Richtung Ende hin einer Krankheit oder vielleicht nicht ganz so stark betroffen. Oder für Urlaub auch, was auch immer, ne, wenn man sich da die Zeit nicht für ein richtiges Gymtraining nehmen kann oder vielleicht auch kein Gym irgendwo in der Nähe ist, dass man das nutzt oder wenn da nur, man kennt ja so das typische Hotel-Gym, in dem man ja nicht beugen, drücken, heben kann, nur so ein bisschen Arme und vielleicht.
Aber vielleicht gibt es einen Boxsack, gegen den man treten kann und sich das Fußgelenk stauchen kann, kann ich empfehlen.
Kannst du empfehlen, okay. Gut, klingt gut. Also Visualisierung da einzubinden, finde ich, habe ich zumindest gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja.
Aber ich glaube, du hast da so die Punkte, du hast es ja nochmal unterteilt, ne? Je nachdem, wie lange diese Zeit off oder die Krankheit eben ist, wie stark die Krankheit ist, wie viel Körpergewichtsverlust, ja auch immer ein Riesenpunkt. Und wenn du da irgendwie 6, 7, 8 Kilo gedroppt hast, ist schon viel.
Wenn du auch. Da muss man sagen, da reden wir von Leuten, die ungefähr unsere Statur haben. Ne? Bei leichteren Frauen reicht es auch, wenn 2 bis 3 Kilo runter sind. Das ist dann auch schon viel.
Verhältnismäßig. Ja, wollte ich sagen. Safe. Was dann vielleicht nochmal so ein bisschen, was man noch mit einbinden kann, was aber auch ein bisschen schwierig ist, ist so generelle Erfahrungen mit Wiedereinstiegen. Also wie war es denn so in der Vergangenheit? Ne? Also hat das in der Regel ganz gut funktioniert, auch normal wieder anzuknüpfen. Wobei ich da auch manchmal so Erfahrungen, also es ist halt dann auch nicht immer gleich. Ne? Man kann ja nicht davon ausgehen, letztes Mal war es so, jetzt steigst du wieder einfach ganz normal ein. Mhm. Das ja sollte man auch vorsichtig mit sein. Ein Faktor, den ich aber noch interessant finde, den ich so schon, würde ich sagen, beobachtet habe, ist, je nachdem, wie so die, ich nenne es jetzt mal doof gesagt, Anfälligkeit für Muskelkater ist, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, wie Training eben gestaltet werden kann in den ersten 2, 3 Wochen, sage ich jetzt einfach mal. Für mich jemand, der, wenn er 5 Tage nicht trainiert hat, ich wieder beuge, habe ich safe eine Woche Muskelkater in den Adduktoren. Das weiß ich schon, das passiert sowieso. Da sieht der Einstieg natürlich auch so ein bisschen anders aus, was so den Umfang angeht, was die Frequenz angeht und Lasteneinstieg. Genau, also vielleicht auch nochmal so mein Vorgehen, wenn es eben nur kurze Zeit off ist, vielleicht eine Intro-Einheit und dann vielleicht Woche wiederholen, die man davor absolviert hat, also die Vorwoche irgendwie nochmal wiederholen und dann den Block weiterfahren lassen. Wenn es jetzt irgendwie nur ein paar Tage nicht trainiert, ein bisschen Schnupfen gehabt, dann wieder drin sein. Genau. Aber wenn es eine längere Zeit off ist, habe ich recht gute Erfahrungen damit auch gemacht. Ich sage jetzt mal so Transition-Wochen zu planen, die einen relativ niedrigen Umfang haben, die recht spezifisch sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. In dem der Fokus halt wirklich fast ausschließlich auf Squat Bench Deadlift liegt. Mhm. Und das dann über die Wochen, also vielleicht mal als Beispiel, man hat irgendwie 4 Trainingstage. Tag 1 ist eine Beugebank, Tag 2 ist eine Hebebank, Tag 3 ist Beugebank und Tag 4 ist Heben und was auch immer. Und dass man sich eben nur die Comp-Lifts vielleicht rauspickt, es kommt halt immer darauf an, wie fortgeschritten man dann vielleicht auch ist. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber dass dann von Einheit zu Einheit normal progressiert wird. Also dass man dann eben leicht einsteigen kann und dann aber eben häufiger in der Woche den Comp-Lift auch progressieren lassen kann. Dass man dann innerhalb von 2, 3 Wochen, wenn man wirklich so lange raus war, eben relativ schnell bei alten Kraftwerten ist. Das ist was bei mir ganz gut funktioniert hat, also mit meinen AthletInnen. Und dann eben zu einem, da wieder übergeht an die Umfänge, die man vorher hatte, da anzuknüpfen. Also, dass man nicht sofort wieder gleiche Umfänge wählt, sondern niedriger Umfang, Squat Bench Deadlift in Fokus, häufige Aussetzungen und das dann eben so ein bisschen nicht von Woche zu Woche progressiert, sondern von Einheit zu Einheit. Also, es hat so ganz gut funktioniert in den meisten Fällen.
Ja, spannend. Muss ich mal drüber nachdenken.
Guti, hast du noch? Paul ist noch am Nachdenken. Wollen wir noch eine Frage machen? Also wollen wir noch eine Frage machen oder wollen wir gerne einfach überleiten zu den Lektüren?
Ja, lass uns das
Lektüre halt kurz machen. Okay, also wir haben die Frage bekommen, die ich jetzt auch einfach mal so an dich überleiten würde, was du denn so an Lektüre empfehlen kannst, was Sportpsychologie betrifft, so für Laien, für Leute, die damit noch nicht so viel Kontakt haben.
Kann ich tatsächlich sehr wenig empfehlen. Einfach weil, also da muss ich auch zu mir selber ehrlich genug sein, weil ich halt auch einfach durch mein Bachelor in der Psychologie war mein Einstieg in die Sportpsychologie eh schon sehr fachlich. So, und ich habe über entsprechende Journals und Studies und Vorlesungen und Co. und dann direkt auch im Master den Einstieg gefunden. Da ist nicht viel Literatur für Fachfremde. Ich glaube, das einzige Buch, was ich gelesen habe, was man, glaube ich, auch als Laie lesen kann, ist hier von Zinser. Wie heißt das nochmal? Mir fällt der Name nicht gerade nicht
ein. Confident Mind?
The Confident Mind, A Battle-Tested Guide to Unshakable Performance, genau. Das gibt's aber auch nicht auf Deutsch. So, das heißt, da sind dann eher auch nur die Leute mit eingeschlossen, die auf Englisch lesen können. Aber sonst tatsächlich wenig. Also so die... Ich habe das Buch von Nowitzki, ich habe auch das Buch von hier über Bryant irgendwo liegen, wo sicherlich auch so sportpsychologische Themen mit drin sind, aber auch auf keinen Fall im Vordergrund stehen. Und leider muss man schon sagen, immer wenn ich so generelle Bücher lese über Themen, die an der Sportpsychologie nah dran sind, ist halt auch einfach, da musst du sehr viel Bullshit rausfiltern. Schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Buch, wo man als Laie, als kompletter Laie einen guten Einstieg findet. Was man vielleicht machen kann, das hatte ich gerade schon mal geschaut, es gibt, muss mal kurz hier gucken, ob das auch tatsächlich die volle Version ist, genau. Es gibt, oh, Tatsache, das ist ja cool. Aber welche Version ist, das ist die Frage. Das Buch von Stoll und Alfermann, das heißt Sportpsychologie, ein Lehrbuch in 12 Lektionen. Das gibt es beim BISP, also beim Bundesinstitut für Sportwissenschaften, kostenlos als Fulltext, als PDF. Aber ich meine, das ist die 2010, dritte überarbeitete Auflage 2010. Also das ist halt auch schon wieder sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eine neuere Version davon gibt. Aber das ist zumindest so, dass man auch ohne grundlegendes Verständnis von psychologischen und sportwissenschaftlichen Prinzipien Zugang dazu finden kann, in einer Art und Weise, dass man was für sich mitnehmen kann. Würde ich behaupten. Aber wie gesagt, ich könnte mich da halt im besten Willen nicht reinversetzen, weil das einfach für mich so Teil von meinem Alltag ist, diese sportpsychologische Brille aufzuhaben. Ich würde mich sehr, sehr schwer tun, die abzusetzen und zu versuchen, ein Buch oder irgendwas zu finden, wo ich sage, ja, das ist super nice.
Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ja aufgrund dessen, dass ich ja auf einer Reise in die Sportpsychologie bin, mich befinde, und jetzt ja auch mit dem Bachelor in Psychologie, habe ich mich natürlich, also ich glaube, letztes Jahr war ja für mich so ein bisschen der Punkt, an dem ich mehr darüber nachgedacht habe, mich auch in die Richtung vermehrt zu bewegen. Und ich habe damals, ich habe es jetzt einfach mal rausgeholt, ich weiß nicht genau, was ich davon halte, ich kann es nur mal äußern. Es ist hier, das hier, das heißt Key Concepts in Sport Psychology. Ich kann jetzt nicht sagen, ob, von wem?
Ja.
John Kramer?
Ach, Kramer,
okay, gut. Ich fand es halt nur sehr interessant, mal generell einen Überblick zu bekommen, was sind Themenbereiche der Sportpsychologie, also nicht vielleicht alle, aber gewisse Themenbereiche.
Aiden Moran ist, oder Moran, oder wie der heißt, Graham Walker, ja, die kennt man. Also das sind gute Leute, ja.
Fand ich ganz cool, hat mir einen ganz guten Überblick gegeben, um überhaupt zu wissen, okay, was sind dann eventuell so Bereiche, die nützlich sind oder womit wird gearbeitet, aber es ist wahrscheinlich auch nicht vollumfassend und halt auch nur sehr, sehr, sehr oberflächlich. Es ist wirklich nur, ja,
Schlüsselkonzepte.
Schlüsselkonzepte, halt. So wie das auch heißt.
Wie der Wortschatz auch hergibt, ja.
Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir doch eine schöne Folge zusammen, oder?
Ja, vielleicht wird es mal wieder Zeit, dass ich habe ja vor... Das sage ich jetzt, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon irgendwann gesagt. Ich habe ja vor x Jahren, ich glaube 2017, 2018 war das, mal dieses Video aufgenommen, was ist Sportpsychologie? Und das auf YouTube, das hat über 5000
Views.
Also überraschend viel dafür, dass das auf meinem so null beworben und gar nichts. eigentlich müsste ich davon mal ein Update machen und mal ein bisschen, bisschen mehr Realität in das Thema reinfließen lassen. Mein Gott, ich sehe so jung aus. Es ist schon, also wer das noch nicht gesehen hat, kann das jetzt, es lohnt sich auch einfach mal anzugucken und mal einen Vergleich zu haben, wie ich damals aussah und wie ich jetzt aussehe. Es ist schon.
Ja, finde ich auch. Ja. Ich habe es natürlich auch gesehen, ist ja logisch. Ne? Das ist, wenn man mal Sportpsychologie bei YouTube eingibt, dann ist man nicht weit davon entfernt, da auf ein Video zu stoßen. Ich glaube, sehr, sehr weit oben.
Ja, mein Gott, habe ich irgendwas richtig gemacht und nicht mal, ja tatsächlich, zweites Ergebnis. 11.900 Aufrufe.
Crazy. Verrückt.
Mein Gott, vor 5 Jahren. 5 Jahre. Oh, verrückt, ne? Mann, oh Gott.
Da warst du so alt, wie ich jetzt bin.
Da hatte ich noch nicht mal ansatzweise einen Bart. Da hatte ich so ein kleines, so ein bisschen kleine Schamhaare im Gesicht. Mehr kann man das eigentlich nicht nennen.
Ja. Gut, ich glaube, wir haben eine gute Folge zusammen. Wir haben noch einige Fragen von euch, die wir dann in der nächsten Folge mit einbinden. Falls ihr natürlich noch Fragen habt, Dann schickt uns die gerne. Ich bin hier am Lachen, weil ich genau gesehen habe, was du da in der Hand hast.
Nichts.
Okay. Also wenn ihr Fragen haben solltet, gerne an Paul oder mich schreiben oder Gästinnen-Vorschläge. Und ansonsten bedanke ich mich sehr für deine Zeit, Paul, wie immer.